Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist mal wieder soweit. Zum 1. April, und das ist kein Scherz, sind wir voll auf Frühling eingestellt, hier im Harzlichen. Es sind dabei, wie stets,
Bernd Sternal
und Konstanze Holtorf. Und unsere Devise lautet heute, hinaus ins Freie. Erfreuen Sie sich an den Windbewegten, an dem Baum der Freude und dem betörenden Düften wohlriechender, wohltuender und schmackhafter Kräuter, die Körper und Geist beleben, sodass sie sich mit Schwung und allen Sinnen an eine der schönsten Jahreszeiten erfreuen können und mit Leichtigkeit dem Bergwiesenpfad und das Naturschutzgebiet Harzer Bachtäler durchwandern können. Jetzt atmen Sie aber erst einmal tief durch, musikalisch mit Simon and Garfunkel. Ja, Bernd, Frühling, wenn wir hier aus dem Studiofenster gucken, ist es auch schon ein wenig frühlingshaft, denn hier liegt ja bekanntermaßen der Park Herrenbreite gleich gegenüber. Heute ist es allerdings noch trübe, aber sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen und es ist Mittag, da sieht man auch die Leute sozusagen in das Parkgelände hineinströmen. Und wenn man in den Harz geht, sieht man natürlich aber auch andere Pflänzchen als hier vor unserem Gebäude. Und diese Blumen magst du auch ganz besonders, das weiß ich. Es sind die Buschwindröschen.
Ja, man muss ja auch erstmal vorweg vielleicht noch sagen, dass wir in diesem Jahr fast 4 Wochen früher dran sind als im letzten Jahr.
Na, ich habe immer ein bisschen Bedenken, vielleicht wird's noch mal kälter.
Ja, aber es ist ja in jedem Jahr so, wie im letzten Jahr auch. Die Natur gleicht das ja alles zeitlich wieder aus. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass dann, ich sage mal, im September schon wieder alles verblüht ist. Das reguliert sich alles von alleine. Was sich nicht so schnell reguliert, sind die menschlichen Eingriffe in unsere Natur. Das heißt, wenn man jetzt mit offenen Augen durch den Wald geht, sieht man in Laubwäldern und Laubmischwäldern, dort beginnt jetzt schon der Boden überall zu blühen. Beispielsweise, wo wir da gleich drauf eingehen werden, mit Buschwindröschen. Dort, wo aber der Wald abgeholzt war und der Mensch eingegriffen hat und seine Nadelgehölze gepflanzt hat, Kiefern, Fichten und dergleichen, dort finden wir vorläufig noch keinen Bodenbewuchs. Also die Natur braucht lange, bis sie sich an diese neue Konstellation gewöhnt hat.
10 Jahre, 20 Jahre oder?
Das sind hunderte von Jahren. Also alles, was an Kräutern im Großen und Ganzen wächst in diesen natürlichen Harzerwäldern, in diesen Laubwäldern oder in diesen eventuell auch Mischwäldern. Und eine, die man jetzt als erstes besonders häufig in diesen Mischwäldern sieht, das ist das Buschwindröschen. Die vom Winde bewegte, wie sie die alten Griechen genannt haben und ihr daher den Namen Anemonen gegeben haben. Die blühen jetzt schon. Die Ursache dafür, dass sie so früh blühen, ist ganz einfach. Die müssen ihren Zyklus abgeschlossen haben, bis die Bäume grün sind, die Laubbäume, und dann zu wenig Licht an die Erde vordringt. Darum sind die immer rechtzeitig ran. Und bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie dann ihre Samenbildung auch oder ihre Blüte, sage ich mal, abgeschlossen haben. Und dort findet man sehr, sehr häufig riesige Teppiche mit Buschwindröschen. Wie stark die nun am Blühen sind und wie groß die Blüten werden, das hängt jedes Jahr auch vom Wind und vom Wetter mit ab.
Ja, weiter geht es passend zu diesen wunderschönen Blumen mit dem Song Wildflowers, gesungen von der sehr vielseitigen US-amerikanischen Rocksängerin Sheryl Crow. Sie kann auch Gitarre spielen, ist Bassistin, Pianistin, Songschreiberin und mehrfache Grammy-Preisträgerin. Wir haben eben über das Buschwindröschen gesprochen und währenddessen merkt man hier vor der Tür, der Frühling ist auch in Gange und die Gärtner sind eifrig dabei, die Herrenbreite für die Besucher schön zu machen. Und man hört hier vielleicht auch ab und an ein Rauschen. Ja, das sind die Rasenmäher von den fleißigen Helfern, aber wir lassen uns hier nicht dadurch stören. Und du hast noch einen Baum herausgesucht, der auch ja mit ein Symbol des Frühlings ist.
Ja, und der auch einstmals unsere regionale Landschaft hier mit geprägt hat. Die Birke wird auch als Pionierpflanze bezeichnet in unserer Region. Sprich, sie dringt als eine der ersten in unbesiedeltes Gebiet mit vor. Also auch irgendwo neuerdings, wo Bergbauhalden sind oder sowas. Die Birkensamen ist mit das Erste, was sich irgendwo aussieht. Selbst auf alten Burgmauern oder Ruinen wachsen irgendwo die Birken heraus.
Ja, das stimmt, sind so sehr genügsame Pflanzen
sehr
offenbar.
Sehr genügsam, ja. Und daher geht man davon aus, dass Birken und auch Pappeln, es ist ähnlich, die ersten nachtzeitlichen Gewächse in unserer Region waren. Das heißt daher auch sogenannte Birken- und Kiefernzeit. Und über Jahrtausende hatte die Birke eine große Bedeutung hier in der Harzregion. Schon bei den alten Germanen als Baum der Freude, als Baum der Göttin der Liebe und Ehe, Freya. Und sie hatte natürlich auch erhebliche Bedeutung aufgrund ihrer vielen Bestandteile, die der Mensch genutzt hat. So ist beispielsweise die Rinde, die augenscheinlich ist bei der Birke, zwar erst nach 4 bis 5 Jahren, aber dieser weiße Schimmer der Rinde, der ist ja augenscheinlich und davon geht man auch aus, dass danach die Birke benannt wurde. Die Sprachforscher, die sagen halt, dass Birke im Indogermanischen so viel bedeutet wie die Schimmernde, die Leuchtende. Und das hat sicherlich auch jeder schon erlebt.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Heute sind die Birken nicht mehr so häufig zu treffen wie einstmals früher, weil wir alles ja irgendwo wirtschaftlich aufforsten und die Birke hat halt als Forstpflanze weitestgehend leider ihre Bedeutung verloren.
Und die werden ja auch sehr alt, also bis zu 160 Jahren. Also gut, es gibt Bäume, die werden älter, aber die haben ja auch ein bisschen grazilen Wuchs, Birke.
Ja, die wachsen halt nicht schnell genug für unsere auf Ökonomie getrimmte Forstwirtschaft. Ne? Und das ist ja bei anderen, die leben ja noch viel länger und werden noch viel älter.
Ja, ja.
Buchen, Eichen und dergleichen. Ne?
In Russland findet man ja immer noch viele Birkenbäume.
Aber halt in Regionen, die nicht so stark besiedelt sind. Bei uns ist Birken meistens, sage ich mal, nur noch hier und da Wildwuchs. Man findet sie überall, im Grunde genommen. Und ich schaue immer auch besonders danach als Pilzsammler, weil unter Birken ja dann häufig Rotkappen oder Birkenpilze zu finden sind. Besonders, wie der Name schon sagt, Birkenpilze. Die gehen ja eine Symbiose mit den Birken ein und zur richtigen Jahreszeit, beim richtigen Wetter, findet man also unter Birken dann auch fast immer Birkenpilze.
Und ich kenne es ja auch noch als Kind, kam ja noch, also Ende der 50er Jahre, dann Fuhrwerk oder auch mit dem Trecker fuhren sie noch durch die Stadt und man konnte dann zu Pfingsten frische Birkenzweige kaufen und sich vors Haus stellen, auch in der Innenstadt.
Ja, ja.
Das war aber, in 60er Jahren.
Ach, die gibt es heute auch noch zu kaufen. Also meine Frau
ja,
hat
aber so, da sind sie ja noch richtig durch die Stadt gefahren, bis zum Marktplatz. Ja, also das ist ja dann, hat dann nachher nachgelassen. Das gab es dann kaum noch.
Da gab es ja auch, früher gab es ja da viele Bräuche. Ich sage mal, heute ist es zwar teilweise noch gängig, dass man eine Birke als Maibaum aufstellt. Und die Kirche nimmt sie auch als Symbol für Pfingsten.
Ja, sieht man auch eher in Bayern, sieht man das noch öfter.
Ja, ja. Aber bei uns hat das irgendwo,
ein bisschen eingeschlafen. Ja.
Also wir machen das zu Hause immer noch. Ich muss jedes Jahr einen Birkenstrauch irgendwie holen oder einen Birkenstrauß, nicht Strauch, den meine Frau dann irgendwie so ein bisschen schmückt und dergleichen. Aber mehr aufgrund dessen, dass sie so ziemlich die Ersten sind, die auch frisches Grün zeigen dann.
Ist eigentlich schade, dass manches so einfach verschwindet, mehr oder
weniger. Ja. Was immer erstaunlich ist für mich ist, ja auch, die Birke ist ja nun eine Pflanze, die auf sehr, sehr anspruchslosem Boden wächst, wie du schon gesagt hast. Teilweise auf blankem, oder man würde es so ansehen, also auf blankem Geröll. Und dass sie trotzdem in der Lage ist, insbesondere im Frühjahr, wenn man sie irgendwie anschneidet, das ist denn das sogenannte Bluten, enorm viel Birkensaft zu produzieren. Dass man sich doch wirklich teilweise fragt, wo nimmst du denn den ganzen Saft her? Und in frühen Zeiten, weit übers Mittelalter hinaus, war es auch gang und gäbe, dass die Leute im Frühjahr in den Wald gegangen sind, die Birken angezapft haben, den Birkensaft gewonnen haben, also durch, ich sage mal, von einer halbwegs kräftigen Birke, die 10, 15, 20 Jahre alt ist, kommt man teilweise schon ein paar Liter. Und der wurde dann getrunken, sehr, sehr nahrhaft. Und da er einen sehr hohen Zuckergehalt hat, nebst Vitaminen und anderen Dingen, wurde auch immer vergoren. Es gibt also Birkenwein und Birkenschnaps und
das
auch so ein
nicht.
Birkenartiges Bier. Also da hat man sehr viel draus gemacht.
Ja,
also,
die Menschen waren schon immer erfinderisch.
Ja, und es gibt da so, wer den Roman kennt, Der Dschungel von Upton Sinclair. Da gibt es so einen Satz, der hat sich irgendwo bei mir eingeprägt. Das Buch, das handelt ja von Schlachthöfen in Chicago, ne? Und da sagt Sinclair, vom Schwein bleibt nichts übrig als das Quieken. Alles andere wird verarbeitet oder wurde verarbeitet.
Ja.
Das ist ja schon über 100 Jahre her, als er das Buch geschrieben hat. Und bei der Birke war es ähnlich. Da haben also alle Bestandteile irgendwo Verwendung gefunden, von den Blättern über die Stämme bis hin zu den Wurzeln.
Ja. Sogar Klebstoff
wurde
daraus gewonnen.
Birkenpech wird als einer der ältesten Klebstoffe in der Menschheit überhaupt. Der ist also bis in die Steinzeit nachgewiesen, wo die Leute schon erkannt hatten, dass man damit was abdichten und was kleben kann. Ja.
Kandidat für ökologisches Bauen.
Ja, ich sage mal, es gibt ja heute immer noch viele Dinge, die irgendwie Bestandteile der Birke enthalten. Also ich beispielsweise nehme regelmäßig Birkenhaarwasser.
Ja, ja, das gibt es ja auch als
und Birkenblüten oder Blätter oder auch Rindebestandteile in Tees sind auch gängig. Also Birkenpräparat in der Heilkunde, auch in der modernen Heilkunde für Rheuma, Gicht und dergleichen, also sind immer noch.
Ja, universelles Arzneimittel.
Ja. Ja. Man fragt sich teilweise immer wieder, weil es ja bei uns nur noch wenig Birken gibt, wo das denn alles herkommt. Aber ich sage mal, im globalen Handel ist das heutzutage alles kein Problem. Und wie du vorhin schon angedeutet hast, in Russland gibt es ja Birkenwälder ohne Ende. Vielleicht kriegen wir es daher, ich weiß es nicht.
Ja, machen wir erstmal wieder eine kleine musikalische Pause nach der Birke und hören Sie einfach mal das Lied Es muss ja auch mal regnen in April. Und das ist ja auch bekanntlich ein launischer Monat und da passt natürlich gut dieser Song von Juro in the Slaughterhouse mit Rainy April Day. Die Birke ist jetzt ein guter Einstand oder eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Das heißt, wir verlassen das Thema gar nicht so richtig. Es geht um einen großen Kräuterpark, ganz genau den größten Kräuterpark Deutschlands. Und der findet sich in Altenau. Wie kam es denn dazu, dass sich dort so ein Refugium der Kräuter entwickeln konnte?
Ja, das ist eine privatwirtschaftliche Initiative. Die Leute denken ja immer darüber nach, wie sie irgendwelche touristischen Attraktionen schaffen können. Das sind also Leute gewesen, die sich sowohl mit Kräutern wie auch mit Gastronomie auseinandergesetzt haben. Und dann kam halt diese Idee auf. Und man hat alles so ein bisschen miteinander verbunden. Kräuterpark mit Gewürzverkauf und auch ein bisschen Gastronomie. Und was entstanden ist dort, ist wirklich sehr, sehr toll und auch wirklich nur zum Besuch zu empfehlen. Es ist also ein wunderschöner Kräuterpark. Ich war nun auch schon ein paar Jahre nicht mehr da. Ich war ziemlich schnell nach der Eröffnung mal und habe ihn besucht. Kräuter wachsen ja verhältnismäßig schnell und nach ein paar Jahren ist ja da alles dicht und zu. Und es ist für mich auch erstaunlich, wie viele Kräuter doch selbst in den Hochlagen des Harzes wachsen, was man eigentlich nie erwartet hätte.
Ja, es sind ja teilweise auch genügsame Pflanzen.
Mediterrane Pflanzen angesehen hätte, aber wenn man sie halt entsprechend pflanzt, setzt und pflegt, dann überdauern sie auch. Ne? Also Kräuter sind ja sowieso oftmals sehr zählebig, sehr anspruchslos.
Wachsen an Geröll und Stein.
Ja, fast überall.
Praller Sonne.
Ich sage mal, wir können ja eigentlich im Grunde genommen bis heute nicht darauf verzichten. Ne? Denn wahnsinnig viele Kräuter finden ja immer noch in die Heilkunde und in die Medizin Eingang.
Selbst die moderne Medizin analysiert die Wirkstoffe und orientiert sich
ja,
dann daran.
Gut. Ja, teilweise wird ja halt der ein oder andere Stoff auch auf chemische Art und Weise heute hergestellt. Und da ist wirklich ein Besuch sehr, sehr empfehlenswert. Das ist alles sehr, sehr aussagekräftig und schön beschildert.
So. Unsere Hörer können es ja nun nicht sehen, aber wenn sie bei dir auf deiner Homepage nachsehen, finden sie auch die Bilder zu dem Kräuterpark. Also das sieht hier schon alles sehr ansprechend aus.
Teichen und, auch ein und kleinen Wasserläufen dazwischen. Der Park ist so ein bisschen in Hanke, Berge im Gelände, wie die Gesamtaltenau eigentlich. Und man findet da unwahrscheinlich viele Kräuter, wird darüber informiert, wo sie herkommen, wofür sie angewendet werden und was schon sehr interessant ist. Und anschließend kann man dann im Laden auch die entsprechenden Kräuter kaufen. Ich denke, es ist eine der größten Kräutergeschäfte, die ich bis jetzt gesehen habe. Also eine wahnsinnige Anzahl von verschiedenen Kräutern und vor allen Dingen auch Kräutermischungen, ja. Und ein schier, sicherlich nicht jeden auch auszuhaltender Duft, wenn man dieses
Geschäft... Ja, ist klar, das vermischt sich ja alles zu unerwartendsten Kompositionen, ja.
Es heißt ja immer so, ich war da noch nicht, aber auf irgendwelchen asiatischen oder nordafrikanischen Basars soll es ähnlich riechen, wo so die ganzen Kräuter angeboten und verkauft werden. Dort ist es ähnlich. Man bekommt also jede Menge fertige Mischungen, Gewürzmischungen und dergleichen. Man kann sich aber selber Gewürzmischungen zusammenstellen oder auch zusammenstellen lassen. Kann man schon lange Zeit zubringen.
Ja, und vielleicht gibt es dort auch ein schönes Kräutersüppchen zu essen. Denke ich mal.
Ja, also Gastronomie ist auch, wie gesagt, und ist zwar nicht so ausgeprägt, dort ist mehr meiner Erinnerung nach Kleinigkeiten imbissartig und kaffeeartig. Aber wie gesagt, der Kräutershop ist sicherlich für Gourmets eine Erstadresse. Und es war von Anfang an schon so, dass viele Spitzenköche aus unterschiedlichen Regionen dorthin gekommen sind, um sich entsprechend mit Kräutern auszustatten.
Kräuter war jetzt unser Thema und mit Kräutern geht's weiter, nämlich mit dem Harzer Kräuterstieg.
Der liegt ja nun am mehr oder weniger am anderen Ende, am östlichen Ende des Harzes. Eben waren wir ja im westlichen Teil, im Oberharz. Und jetzt gehen wir dann praktisch ja in Übergang vom Unterharz zum Südharz nach Stangerode. Und dort ist der sogenannte Harzer Kräutersteg. Ja, ist auch so etwas steiler noch das Ganze installiert wie in Altenau. Die Kräuter, die wachsen dort also an Hängen, sag ich mal, ne, am Südhang und am Nordhang. Und eine Vielzahl, insbesondere von heimischen, aber auch von exotischen Kräutern, kann man dort auch besuchen. Wie gesagt, findet sie dort vor. Und das Besondere ist, dass es dort auch eine große Vielzahl von alten Gemüsearten zu bewundern gibt.
Zum Beispiel?
Von alten Kohlsorten, alte Tomaten und alles solche Dinge. Ne? Also teilweise die Urformen unserer heutigen Gemüse. Denn es ist ja alles nur irgendwo größtenteils gezüchtet worden. Ja. Wenn wir den Brokkoli beispielsweise nehmen, ich kenne das noch, vor 25, 30 Jahren hatte ich in meinem Garten Brokkoli. Der nannte sich damals noch Spargelkohl, so wie er in den mediterranen Gebieten heute noch wächst. Das waren alles einzelne kleine Röschen nur, die überall rausgewachsen sind. Ne? Und daraus hat man dann halt den landwirtschaftlich genutzten heutigen Brokkoli gezüchtet mit seinen riesigen Blütendolden. Das ist ja meistens nur eine einzige. Heutzutage ist ja das wieder alles im Entstehen, dass man auf solche traditionellen Dinge rückgreift. Ja. Goslar oder Bad Harzburg, ich glaube in Goslar, gibt es auch jeden Frühjahr immer eine Pflanzenbörse, ich glaube Tomatenbörse heißt die, wo dann solche zum Teil Hobbyzüchter ganz besondere Gemüsepflanzen anbieten, alte. Da findet man also die unterschiedlichsten alten Tomatensorten. Und man muss ja teilweise sagen, die heutigen schmecken oftmals nach nicht mehr viel. Ja? Das Wasser und Farbe Und Tomat ist ja eigentlich was Tolles, was sehr Würziges.
Wundere ich mich manchmal immer, warum die Leute denn die Tomaten immer kaufen,
ja,
die
nicht
schmecken.
Weil
das ist auch eine Frage des Preises teilweise. Ja,
vorrangig danach schauen, dass es auch schön gleichmäßig alles aussieht. Und ich sage mal, diese Früchte sind halt nicht gleichmäßig.
Ja, und es ist genauso mit den Apfelsorten, besinnt man sich ja auch wieder zunehmend auf die alten Apfelsorten, die noch richtig Aroma haben und nicht, dass alles süß schmeckt, der Teich und der Apfel, also ja, die Säure wieder spürbar ist.
Ja, weil man zunehmend auf Größe geht, ne, bei allem, es muss möglichst groß sein. Ne? Wo soll die Pflanze die Nährstoffe dazu herbekommen? Ne? Ja. Die werden also auf eine wesentlich größere Frucht am Ende verteilt. Und das führt dazu, dass die Pflanze im Wesentlichen nur noch aus Wasser besteht.
Denn so ist es.
Ist ja auch so, ist ja kein Unterschied. Der Wasseranteil ist in etwa gleich. Aber die Mineralien, die Vitamine, die halt drin sind, die Säuren, Zucker und dergleichen, da sind der Pflanze halt Grenzen gesetzt in der Produktion.
Ja, und dieser Kräutersteg, ist das so ein Rundweg?
Ja, das ist alles beides in Altena auch. Die sind als Rundwege angelegt. Es gibt auch in beiden Führungen, da muss man sich denn mal im Internet informieren. Ich glaube, in Altena sind sie ständig auf dem Harzer Kräutersteg, der ja überhalb des Leinetales liegt. Also ist auch eine wunderschöne Landschaft dort. Sind auch Führungen möglich. Aber da muss man sich dann, wie gesagt, mal informieren im Internet nochmal.
Stelle ich mir ganz interessant vor, wenn man da auch zu einer Führung mal vorbeischaut, weil ja die Führer meistens auch noch schöne Geschichten dazu wissen. Und
Ja, man kann ja auch nicht alles auf so ein kleines Schildchen an Informationen draufbringen.
Man merkt es sich auch leichter, was man gesehen hat.
Ja, und gerade diese Kräuterexperten, das sind ja oftmals sehr ambitionierte Leute, ne, die sich auch sehr, sehr lange mit der Materie beschäftigt haben und viel darüber wissen, viel zu berichten wissen. Abgesehen von kleinen unterhaltsamen Storys, die es da überall so gibt, ist das schon eine empfehlenswerte Angelegenheit. Also wie gesagt, auch dieser Kräuterpark durch seine Gemüsearten ist dann also nicht nur im Frühjahr jetzt zu empfehlen, sondern also...
Ja, die gibt es ja bis zum späten Herbst rein, die Kräuter. Ja, also.
Ich sage es mal so, die ganze Vegetationsperiode über. Na, im Winter ist natürlich wenig los. Im Herbst ist ja eigentlich Obst- und Gemüseernte.
Ja, noch einmal Musik über den April. Oh ja, April-Showers. Die erwarten uns wahrscheinlich auch noch. Ja, und dann nehmen wir sie nochmal mit nach Bennekenstein. Wir kommen jetzt zu dem Bergwiesenlehrpfad und der befindet sich in Bennekenstein. Was sind denn dort die Highlights, die die Besucher erwarten?
Naja, jetzt im Frühjahr, wenn die Sonne vorkommt wieder und es einen nach draußen zieht, dann grünt und blüht es natürlich am ehesten auf den Harzer Bergwiesen. Die werden jetzt sehr schnell zu den reinsten Blütenparadiesen. Und von daher habe ich auch dazu entsprechende Wanderungen ausgesucht. Eine davon ist der Bergwiesenlehrpfad in Bennekenstein. Bennekenstein, die kleine Stadt auf der Harzhochfläche, die im Tal der Rappode liegt, hat seit einigen Jahren diesen Weg geschaffen und auch entsprechend beschildert. Viele gehen ja davon aus, dass die Bergwiesen ja naturgegeben sind. Das ist aber nicht der Fall. Die sind auch alle durch Menschenhand geschaffen worden. Die sind gerodet worden und sind also im Grunde genommen frühere alte Viehweideflächen. Ja, diese Weideflächen haben heutzutage zum Großteil ihre Bedeutung verloren, da ja Viehhaltung oben im Harz nur noch sehr sporadisch stattfindet.
Keine glücklichen Öko-Kühe auf der Wiese.
Man sieht sie hier und da noch, es gibt also zunehmend mehr, insbesondere das Harzer Rotvieh ist ja wieder stark im Kommen, aber ja, es ist halt alles nicht so einfach und auch mit viel Arbeit verbunden.
Ja. Ne?
Früher waren ja auch in diesen ganzen Oberharzer Orten waren ja das Jahresereignisse, der Viehaustrieb im Frühjahr und der Vieheintrieb im Herbst wieder. Ne? Das waren ja Volksfeste, das gibt's ja heute nicht mehr.
Ja. Gibt's, glaube ich, schon ziemlich lange nicht mehr hier, ja?
Nee, wenn da im Dorf einer ist mit ein paar Kühe, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht wirklich, da ein Volksfest draus zu machen. Aber früher, vor 100 Jahren, da hatte ja im Grunde genommen jeder Bergbauer sein Vieh. Und das wurde ja, wie gesagt, dann entsprechend markiert und dann zusammen in einer Herde ausgetrieben. Da haben sich ja entsprechende Hirten, die ja zum Teil selbst dann von der Gemeinde, vom Dorf entlohnt wurden, um das Vieh gekümmert. Ja, das ist heutzutage in den meisten Fällen nicht so. Daher können wir aber auf diesen Bergwiesen auch die ganze Vielfalt und Schönheit der Pflanzenwelt sehen.
Ne? Und auch die Farbenpracht.
Und die ist also im Frühjahr ganz besonders toll. Aufzuführen, was dort alles wächst, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ist also eine unwahrscheinliche Vielzahl. Richtet sich dann immer danach, welcher Himmelsrichtung zu ihr neigt, die Wiese ist, wie trocken sie ist, wie feucht sie ist, welcher Untergrund. Gibt es also sehr, sehr viele unterschiedliche Vegetationen. Und das ist dort ganz besonders so und daher sind dort auch 10 verschiedene Stationen ausführlich beschildert und ausgeschrieben. Das fängt an mit Entdecken und Genießen, erläutert Feuchtwiesen, die einstige und die heutige Nutzung dieser Wiesen. Dann hat man auch von diesem Weg aus wunderschöne Panoramablick. Es wird auf das Kulturerbe der Harzer Bergwiesen eingegangen. Ja, dann kommt man runter in die Rappole Auen, wo wieder eine ganz andere Vegetation ist. Man kommt hoch auf oder an Gebiete, wo ursprünglich mal Halden waren, wo dann Trockenrasen und solche Dinge zu sehen sind. Dann wird erläutert, warum diese ganzen Wiesen halt als Flächendenkmale bzw. als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Es ist also ein nicht allzu langer Weg, der wirklich sehr lehrreich und interessant auch ist.
Mal bewusst über die Wiesen gehen sozusagen.
Und ich habe das schon sehr häufig praktiziert, weil wir das sehr häufig verwenden. Man kann da auch wunderschöne Fotos machen, indem man sich mit der Länge nach auf dem Bauch oder in die Bergwiese legt und dann die Kräuter fotografiert.
Und vielleicht jetzt, wenn die Jahreszeit noch ein bisschen fortschreitet, findet man dann auch Bienen und Schmetterlinge.
Ja, also die denn auf den einzelnen
andere Blüten Insekten
sitzen, wenn man denn ein bisschen ruhig liegen
genau.
bleibt. Das können also wirklich Fotos werden, die den Anspruch erheben, dass man sie sich auch einrahmen kann. Diesen Bergwiesen-Lehrpfad finden Sie umfangreiche Informationen auf unserer Homepage Harzurlaub bzw. Ausflugszieleharz.de, wo wir auch eine Karte über den Weg mitgezeichnet haben und dergleichen.
Und ehe wir jetzt an den Harzer Bachtälern entlang wandern, Bob Dillen für Sie. Wir sind ja jetzt über die Bergwiesen gewandert. Wo es Wiesen gibt und Berge, gibt es natürlich auch Bäche. Und das ist die Überleitung zu einer Wanderung, einer sehr schönen Wanderung, die sich nennt die Harzer Bachtäler.
Ja, die Harzer Bachtäler, das ist auch ein kleines Naturschutzgebiet auf der Harzhochfläche im Einzugsgebiet der Gemeinden Sorge, Tanne, Königshütte, Trautenstein. Besonders zu empfehlen ist die Wanderung entlang der warmen Bode. Der beginnt in Tanne und endet in Königshütte. Das ist insbesondere jetzt im Frühjahr wirklich und wenn die Sonne noch scheint, ein wunderschöner Wanderweg, der auch, wirklich leicht zu bewältigen ist. Es sind also kaum größere Steigungen. Der Weg ist sehr gut ausgebaut. Und es ist also eine unwahrscheinliche Vielfalt der Landschaft. Dieses Naturschutzgebiet ist ja ausgewiesen worden, weil eine Vielzahl von kleinen Nebenflüssen dort in die warme Bode und in die Bremke fließt. Die Vegetation ist abwechslungsreich. Man findet dort auch zahlreiche Hinterlassenschaften des Bergbaus. Sind also auch diese vorhin schon genannten Roggenrasen und ganz spezielle Pflanzen, die dort auf solchen Bergbauhalden mit Schwermetallen wachsen, die also nur dort auch gedeihen können. dann kommt man also aber auch wieder in entsprechende bachbegleitende Pflanzenbestände mit ihrer typischen Flora und natürlich auch Fauna. Das merkt man jetzt schon und das schreitet von Tag zu Tag voran. Die Schmetterlinge sind schon da und die sind natürlich auf diesen Bergwiesen und an diesen Fließgewässern insbesondere stark vertreten. Wenn man genau hinschaut, kann man auch zahlreiche Forellen dort im Bach beobachten. Es ist auch ein sehr vielfältiges Flussbett. Mal ein bisschen tiefer eingeschnitten, dann mal wieder breiter ausufernd mit einer Sumpflandschaft und dergleichen. Und an den Stellen, wo es tief eingeschnitten ist, wo also Abbrüche sind, teilweise aus Lehm und Ton, kann man auch sehr häufig Eisvögel beobachten. Besonders interessant ist, und das ist ja jetzt im Frühjahr, die sind ja auch ausgehungert alle. Die sind dann ja auch am Brüten und dergleichen, da brauchen da viel Nährstoffe. Die sind also ständig auf der Yacht, um kleine Fischchen zu fangen und dergleichen. Da muss man dann aber wirklich ein bisschen Ruhe mitbringen und muss sich da mal niederlassen mit dem Fotoapparat und sowas. Dann kommt man da auch zu tollen Erlebnissen.
Ja, so eine Flusslandschaft belebt immer die ganze Gegend. Ja, und man kann sich wunderschön an den Wiesen erfreuen. Und ja, wenn man über das Wasser schaut, die Sonne spiegelt sich darin und das ist einfach ein schöner Anblick.
Da ist eine ganze Menge an Fischen drin, von der Bachforelle über Bachneunauge, Ellritzel, Hase, Schmerle, Westgroppe und Hause und eine Vielzahl auch von Vögeln. Man sollte vielleicht wirklich, wenn man dort mal wandert, sich auch Pflanzen- oder Kräuterbestimmungsbuch entsprechend mit einstecken. Weil es ist eine solche Vielzahl von verschiedenen Pflanzen und Biotopen dort vorhanden, auf diesem kurzen Stück. Da sind also teilweise auch ganze Felder von Trollblumen oder auch von Schwertlilien. Man findet Annika. Mit etwas Glück findet man an den Rändern auch Orchideen. Also unsere heimischen Orchideen.
Ja, die sind ja teilweise auch ein bisschen, also auf den ersten Blick unscheinbar.
Ja, darum auch die Aussage, ein Pflanzungsbestimmungsbuch ist nicht schlecht. Und natürlich ist es immer nicht verkehrt, wenn man einen gut gehenden Fotoapparat, der auch aufgeladen ist, mit dabei hat.
Hast du schon mal einen mit, wo die keine Batterien mehr drin waren?
Ja, die wären recht schnell alle dann auch.
Ja, wenn man so viel fotografiert, also, ja.
Wenn das Wetter schön ist, entdeckt man überall was zum Fotografieren. Ja, also dieses Gebiet Harzer Bachtäler bietet natürlich einige weitere Wanderwege um Trautenstein drumherum, um Tanne drumherum, um Königshütte drumherum. Aber das ist jetzt insbesondere im Frühling mit Abstand, denke ich mal, einer der schönsten Wege im Harz, den man wandern kann.
Man empfindet das ja auch im Frühling immer als besonders schön, weil man hatte ja den Winter, der ja doch ziemlich grau war und jetzt erblüht alles. Und guckt man jetzt mal wieder in Mittsommer rein, in Juli, August, dann ist ja alles schon ein bisschen verstaubt wieder und die Vegetation zieht sich ja teilweise auch schon wieder ein bisschen zurück. Also empfindet man das auch als besonders angenehm.
Dieser Weg hat ja nur noch was anderes Außergewöhnliches. Nebst wahnsinnig viel Natur und Landschaft fließt ja auch noch ein bisschen Kultur und Geschichte mit ein. Denn zum einen ist es ein Stück des Weges der Kaiser und Könige. Aber bevor man unten in Königshütte ankommt, kommt man auch an Ruine der sogenannten Königsburg vorbei.
Und was hat's damit auf sich?
Das ist also eine frühmittelalterliche Burg, über die man verhältnismäßig wenig weiß. Die wird den Ottonen zugeschrieben, aber es ist da sehr, sehr vieles noch im Argen. Man hat da früher mal angenommen, dass das mit der Königspfalz Botfeld verbunden war. Heute sieht man das wieder anders, die Geschichtsforscher. Wie auch immer, man kommt unmittelbar an dieser Ruine mit seinem heute noch beeindruckenden Bergfriedstumpf vorbei. Und somit, wie gesagt, auch noch ein bisschen Kultur und Geschichte auf diesem Weg.
Ja, regt die Fantasie noch ein bisschen an. Ja. Was war wohl damals alles?
Und es war ja so gang und gäbe, all diese Täler, so wie das Bachtal von Königshütte dort nach Tannesorge, sind ja schon seit Menschengedenken Wege gewesen, die Menschen genommen haben, insbesondere zum Handel, um über den Harz zu kommen. Es gibt da viele Theorien und Hypothesen, wie lange diese Wege schon benutzt worden sind. Wahrscheinlich ist es so, dass sie schon in der Steinzeit benutzt worden sind. Denn dass es selbst dort schon einen ausgeprägten Handel gab zwischen mediterranen Regionen und nordeuropäischen Regionen, das steht heute außer Zweifel. Und die Leute haben sich halt ihre Wege dort damals gesucht und teilweise dann auch ausgebaut.
Und nun einmal ein Weg steht, der wird ja immer weiter benutzt. Ja. Das ist, wenn man früher nur mit einer kleinen Kutsche gefahren ist und einen Handwagen gezogen hatte und dann später mit Pferden, ja, wenn es möglich war, wurde der eben ein bisschen breiter im Laufe der Zeit.
Und wir haben es ja auch nicht anders gemacht.
Das ist nun mal so.
Ne?
Ja.
Wir haben dann teilweise diese Waldwege ausgebaut und haben Straßen draus gemacht, die dort schon mehr oder weniger vorgezeichnet und teilweise schon ausgebaut waren. Denn diese asphaltierten Straßen gibt es ja noch nicht so lange. Die meisten wurden ja erst in 30er, 40er Jahren erbaut. Und vorher waren das ja alles noch unbefestigte Wege. Und gerade dieses Gebiet, dieses Harzer Bachtal, das wird ja auch sehr, sehr häufig von Überschwemmungen heimgesucht. Die Straße ist zwar fast immer trocken heute, aber unten ist schon teilweise oftmals im Frühjahr insbesondere, nach der Schneeschmelze, was wir ja dieses Jahr nun überhaupt nicht haben. Daher sind die Flüsse auch ziemlich klein und schmal in diesem Jahr. Wäre auch nicht in jedem Jahr zu empfehlen, jetzt die Region zu besuchen, weil es oftmals, ich habe es schon öfters kennengelernt, dass das alles eine Sumpf- und Morastfläche ist.
Gut, wenn man das, erstens weiß man, dass im Wald geht, zweitens weiß man, dass da ein Fluss ist und wenn es nun wirklich so schlimm ist, ja, dann muss man entweder umkehren, wenn man wirklich nicht durchkommt. Ja, aber
in diesem Jahr ist es mit Sicherheit toll, die Flüsse treten mit Sicherheit nicht über ihre Ufer.
Kriegt man jetzt schon staubige Schuhe statt nasse Füße. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Ihnen heute viele Anregungen geben können. Vor allen Dingen du natürlich, Bernd, denn du stehst ja so mittendrin in der Materie. Auch für einen Osterausflug, denn da steht man ja auch immer vor der Frage, was macht man, wenn man die Ostereier schon alle aufgegessen hat. Das Osterfest ist ja auch ein traditionelles Fest, wo man raus in die Natur gehen sollte und sich daran zu erfreuen.
Und wenn die Sonne scheint, dann sucht man ja auch möglichst Aktivitäten, die in der Sonne stattfinden. Und darum sind, denke ich mal, alle vier vorgestellten Ausflugsziele bzw. Wanderungen. Ja, da ist man halt nicht im dichten Wald, sondern wenn die Sonne scheint, dann kriegt man davon auch was ab.
Genau. Ist auch schöner, jetzt über die Wiesen zu gehen, denn wenn so richtig knallheiß ist im Sommer, ist es ja eher unangenehm, dann ist wieder der Bach.
Dann kann man mal im Bach
besser.
Das macht auch Spaß.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, man braucht doch heutzutage ja keine Angst mehr zu haben, dass da irgendwie die Bäche verseucht oder vergiftet sind oder sowas, wie es ja teilweise war. Also ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man das Wasser trinken kann. Wir haben als Kinder immer aus Bächen getrunken und sind davon nie krank geworden. Dann kamen aber andere Zeiten und heute ist das wieder so sauber, das Wasser. Man muss natürlich schon ein bisschen abgehärtet oder hart sein, ne? Denn das Wasser, das Fließgewässer noch dazu, das ist enorm frisch.
Ja, dann bleibt uns nur noch allen Zuhörern und Zuhörerinnen schöne Harz-Wandererlebnisse durch den Frühling zu wünschen.
Und vielleicht sammelt man sich auch ein paar Kräuter, die man mitnimmt nach Hause, die dann in der wiederkommenden schlechteren Jahreszeit, wenn man wieder von Husten, Schnupfen, Heiserkeit geplagt wird, dann auch anwenden kann. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, Tees aus selbstgesammelten Kräutern schmecken erheblich besser als welche aus der Tüte.
Das war's für heute hier bei Herzlichem. Fragen und Anregungen unter der Telefonnummer hier bei Radio HBW unter 03473 84020 oder direkt an Bernd Sternal unter
b.sternal@sternal-media.de.
Und wenn Sie selber mal einen schönen Harzbeitrag haben, sind Sie natürlich hier recht herzlich willkommen. Es wünscht Ihnen noch einen angenehmen April, Konstanze Holthoff und
Bernd Sternal.
Tschüss.
Tschüss.